Wir brauchen auch eine gewisse Lockerheit. Wir müssen nicht exakt auf den Punkt jetzt impfen, sondern wir können auch Dinge reifen lassen. Und man kann auch sagen, heute werden wir uns nicht einig werden. Mir war wichtig, dass Sie wissen, diese Impfung hat diesen und jenen Nutzen. Ich habe von Ihnen verstanden, dass Sie bei Ihrem derzeitigen Informationsstand diese Impfung ablehnen. Und dabei belassen wir es heute erstmal. Letztendlich macht mich vor allem nachdenklich, dass die hausärztliche Kompetenz in dieser Pandemie in den Gremien und in der Politik noch nicht richtig angekommen ist.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Impfen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss Redaktion. Infektionskrankheiten durch Impfstoffe verhindern. Das ist eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin, aber neben Kenntnissen zu Indikation, Durchführung und Nebenwirkung einer Impfung braucht es heutzutage oft auch etwas ganz anderes. Fingerspitzengefühl und eine kompetente Gesprächsführung, denn es gibt Menschen, die Impfungen sehr kritisch und skeptisch gegenüberstehen. Wie sich Impfskepsis überwinden und neues Vertrauen aufbauen lässt und was beim Thema Impfen in Deutschland gut läuft und was vielleicht ausbaufähig ist, das spreche ich heute mit Dr. Wolfgang Schneider-Ratert. Er ist Hausarzt in Braunschweig. Er ist im Präsidium der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, dort auch Sprecher der Sektion Prävention, die sich um die Impfungen kümmert. Und außerdem ist er Mitglied bei MEZIS, Mein Essen zahle ich selbst, einer Organisation, die versucht, den Einfluss der Pharmaindustrie auf Ärztinnen und Ärzte zu reduzieren. Dr. Schneider-Ratert, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, Herr Wingert, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, gemeinsam über das Impfen ins Gespräch zu kommen.
Es ist ein spannendes Thema, es ist manchmal auch ein schwieriges Thema. Ich würde zu Beginn gerne von Ihnen wissen, wie steht es um das Impfen in Deutschland Ihrer Meinung nach?
Kontrovers steht es um das Impfen in Deutschland. Letztendlich muss man ja sagen, wenn man früher vor 10, 15 Jahren Schwung in eine Party bringen wollte, dann müsste man nur sagen, wie impfst du deine Kinder? Und ich sage immer ein wenig scherzhaft, die Spaltung der Gesellschaft hat beim Impfen eingefangen. Und genau da setzen wir bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin an. Wir wollen mit allen Menschen ins Gespräch kommen über das Impfen und vor allem über das wissenschaftlich begründete Impfen. Wir stehen für Transparenz und Industrieunabhängigkeit und versuchen damit sozusagen als wissenschaftliche Organisation, aber auch zivilgesellschaftliche Organisation Brücken zu bilden bei der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, zumindest mal im kleinen Bereich des Impfens.
Na, so klein wirkt er manchmal gar nicht. Da wird es dann schnell politisch und dann ist man ja oft auch eher mit Meinung als mit evidenzbasierter Einschätzung konfrontiert.
Natürlich denken gerade Hausärztinnen und Hausärzte darüber nach, wie sie im Gemeinwesen platziert sind. Und das gehört ja auch zu unserem hausärztlichen Selbstverständnis. In den DGAM-Zukunftspositionen haben wir auch ganz klar formuliert, dass natürlich Hausärztinnen und Hausärzte politisch denken und sich zum Beispiel eben auch gegen die zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft einsetzen, weil wir als Hausärztinnen und Hausärzte nah dran sind an den Menschen und erleben, dass Armut ein erhebliches Gesundheitsrisiko ist. Deshalb, falls Sie mir die aktuelle politische Bemerkung erlauben, kämpft die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin ja auch gegen das sogenannte Gute-Herz-Gesetz, weil dort genau das Gegenteil der Fall ist. Dort soll eine Medikalisierung der Kinder und ihrer Eltern erfolgen. Und stattdessen drückt man sich davor, die Umgebungsprävention wie Zuckersteuer, gesundes Schulessen voranzubringen. Und stattdessen möchte man, dass Erwachsene und Kinder sich Statine aus der Apotheke holen. Dazu gibt es keine ausreichende Evidenz. Und dagegen stellt sich die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, weil es dafür keine wissenschaftlichen Daten gibt.
Auch da ist man ganz schnell dann im Feld der Politik. Wir wollen uns ja jetzt heute, so spannend das ist, mit dem Gute-Herz-Gesetz aber aufs Impfen konzentrieren. Was läuft da besonders gut in Deutschland? Was läuft vielleicht nicht so gut?
Na, zunächst einmal dürfen wir ja mal dankbar zur Kenntnis nehmen, dass wir in einem Land leben, wo trotz aller ärgerlichen Lieferengpässe Impfstoffe in ausreichendem Maße vorhanden sind. Das ist ja keineswegs überall so. Und wir dürfen auch dankbar zur Kenntnis nehmen, dass wir in Deutschland Lebensverhältnisse haben, die dazu führen, dass impfpräventable Erkrankungen wie die Polio eben bei uns glücklicherweise im Moment nicht mit Erkrankungsfällen nachweisbar sind. Wir haben ein absolut belastungsfähiges und leistungsstarkes Netz an Impfärztinnen und Ärzten. Wir haben ja gesehen in der Corona-Pandemie, dass Hausarztpraxen in der Lage waren, für 15 € Impfungen anzubieten, während in Impfzentren eine Impfung 140 € gekostet hat, den Steuerzahler. Also wir haben ein leistungsfähiges Impfsystem, was im Wesentlichen auf niedergelassenen Kinder- und Hausarztpraxen beruht. Wir haben ausreichend Impfstoffe und wir haben immerhin eine ständige Impfkommission, die nicht vollständig unabhängig ist. Vielleicht kommen wir später drauf, auch bei der Rückschau auf die Corona-Pandemie, die aber doch in den letzten Jahren auch dank unserer DGAM-Mitglieder in der STIKO zunehmend immer mehr evidenzbasiert und auch immer transparenter arbeitet. Da ist noch Luft nach oben, aber wir sehen da durchaus einen guten Weg.
Und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Da gibt es auch eine ganze Menge Dinge. Das eine ist, das fängt schon mal bei den Impfstoffkosten an. Es gibt ja das Inverse Care Law, das sagt, dass Menschen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und so gibt es beim Impfen etwas, was ich Inverse Cost Law nenne. Je teurer eine Impfung ist, desto wahrscheinlicher ist, dass sie noch nicht ausgereift ist und es genügend Daten gibt. Wenn Sie schauen, eine Masern-Mumps-Röteln-Impfung kostet ungefähr, weiß nicht, 40, 45 Euro, wenn noch Windpocken mit dabei sind, 65 Euro. Und eine Impfung gegen Herpes Zoster kostet die gesamte Immunisierung aus zwei Impfungen rund 500 Euro. Noch höher werden die Kosten für die RSV-Impfung sein, die jetzt eingeführt wird. Und es ist schon aus hausärztlicher Sicht sehr fragwürdig, wie es da zu der Preisgestaltung kommt, denn das sind ja immerhin alles Gelder aus der Solidargemeinschaft, die da abfließen und die an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.
Die Pharmafirmen argumentieren ja, dass sie so hohe Preise nehmen müssen, weil sie ihre Forschungskosten decken müssen.
Ja, als Metzis-Mitglied kenne ich diese Argumentation sehr gut. Da gibt es eine ausführliche Dokumentation von Metzis, die zeigt, dass die Pharmaindustrie ein Vielfaches für das Marketing ausgibt als für die Forschung. Ja, es handelt sich um neue Impfstoffe, aber am Ende ist es doch auch so, die Kosten eines Impfstoffes bemessen sich doch am gesellschaftlichen Nutzen. Und so ist es ja so, dass also das Risiko der Forschung trägt ja die pharmazeutische Industrie, weshalb sie ja dann auch mit Recht die Gewinne davon trägt, wenn sie was Gutes produziert. Aber es kann sich ja die Preisfindung eigentlich nicht am Forschungsaufwand orientieren, sondern müsste sich ja eigentlich am medizinischen und gesellschaftlichen Nutzen orientieren.
Auch da gibt es ja Argumente, ohne die Gewinne keine Forschung.
Ja, das können wir glauben oder auch nicht. Schauen Sie, wenn man sieht, für welche Gelder Impfstoffe weltweit angeboten werden, sehen wir, dass wir in einem Hochpreisland leben. Wenn wir auf die Rolle von Bill Gates und dem weltweiten Impfen ganz in Ruhe und faktenbasiert zu sprechen kommen, eines der großen Verdienste von Bill Gates ist es, Impfungen für wenige Euro aufgrund von Skalierungseffekten in den Entwicklungsländern anbieten zu können, die bei uns stellenweise eben deutlich über 100 Euro kosten, wie die Rotavirus-Impfung.
Also einige klare Kritikpunkte, gerade was die Kosten hierzulande angeht. Sie sagten aber auch, die ständige Impfkommission sei noch nicht vollständig unabhängig. Die DGAM würde da für Transparenz mit sorgen. Da gibt es also einige Punkte, die Ihnen noch nicht gefallen.
Ja, ich begleite ja die STIKO-Empfehlung seit 2009, bin ich letztendlich bei jeder der Stellungnahmen, die üblicherweise in dem Stellungnahmeverfahren vor einer STIKO-Empfehlung abgegeben werden, mit beteiligt gewesen. Und ja, also wenn Sie sich das anschauen, nehmen wir zum Beispiel mal die HPV-Empfehlung für die Jungen, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, dann hat die einfach erhebliche qualitative Mängel gemessen an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass ein Nutzen nur in einer Modellrechnung nachgewiesen wurde. Das ist schon mal grundsätzlich immer etwas schwierig, Eltern zu erklären, dass man berechnet hat, dass es nutzt und noch nicht bewiesen hat, dass es nutzt. Zugleich ist es so, dass diese Rechnung nur über einen Zeitraum von 100 Jahren einen Nutzen nachweisen konnte. Jedenfalls hat man für die Berechnung einen Zeitraum von 100 Jahren gewählt, um den Nutzen zu berechnen. Es ist auch schwierig zu kommunizieren, einen Nutzen, der über 100 Jahre zu berechnen ist. Was aber ganz gravierender ist und diese Empfehlung aus DGAM-Sicht angreifbar gemacht hat, und das hatten wir damals auch in der Stellungnahme klar formuliert, ist, dass in die Nutzenberechnung eingegangen ist, die Verhinderung von Oropharynxkarzinomen. Jetzt ist es ja so, alle die wir klinisch tätig sind, haben tiefen Respekt vor Oropharynxkarzinomen, weil es häufig sehr schwerwiegende Erkrankungen sind, die nur durch sehr schwerwiegende Operationen und häufig auch gar nicht kurativ angegangen werden können. Das heißt, wir würden uns ja nichts sehnlicher wünschen, als dass man mit einer Impfung ein Oropharynxkarzinom verhindern könnte. Einziger Haken: keiner der HPV-Impfstoffe, die verabreicht wird, ist zugelassen zur Verhinderung von Oropharynxkarzinom. Und wenn man jetzt guckt, wie viel ist es denn für die Jungs, dann sind Peniskarzinome, Condyloma acuminata, Analkarzinome sind so selten, dass die Oropharynxkarzinome hinzugenommen worden sind. Und am Ende machten die Oropharynxkarzinome 70% des postulierten Nutzens oder 70% der verhinderbaren Krebsfälle aus. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es gibt nur keine Evidenz dafür, wie man dazu gekommen ist und wie man bis heute im Faktenblatt des Robert-Koch-Institutes bei Eltern den Eindruck erweckt, man könne mit einer HPV-Impfung ein Oropharynx-Karzinom verhindern, ist uns bei der Dinger ein Rätsel.
Aber die Assoziation von Oropharynx-Karzinom zu HPV, insbesondere HPV 16, 18, ist ja bekannt. Also fehlen da jetzt einfach die Studien, die zeigen, Impfstoff wirkt gegen HPV bei Oropharynx-Karzinom, oder gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, der wirkt nicht?
Es gibt keine ausreichenden Daten, deshalb ist der Impfstoff dafür ja auch nicht zugelassen. Es gibt Daten, die zeigen, dass ein HPV-positives Oropharynx-Karzinom eine bessere Prognose hat als ein HPV-negatives Oropharynx-Karzinom. Woran das liegt, darüber können wir nur spekulieren. Aber es gibt keine ausreichenden Daten, die zeigen, dass man behaupten kann, ein HPV-Impfstoff würde ein Oropharynx-Karzinom verhindern. Und deshalb ist das aus meiner persönlichen Sicht ein wissenschaftlicher Sündenfall, dass man einen Nutzen postuliert, den wir uns alle herzlich wünschen, der aber nicht von der amtlichen Zulassung gedeckt ist. Und das ist natürlich etwas, wenn wir später auf Vertrauen zu sprechen kommen beim Impfen, was Vertrauen bei den Eltern beschädigt.
Sie sagten, bei der DGAM sei Ihnen das ein Rätsel, warum das im Faktenblatt des RKIs stehen würde, dass man mit der Impfung das Oropharynx-Karzinom verhindern könnte. Warum meinen Sie, steht das da?
Darüber kann ich auch nur spekulieren, aber die HPV-Impfung für Jungen war bereits mit einer hohen Eurozahl, also es wird immer berechnet, wie viel Euro kostet ein Quali. Ein Quali ist so eine Einheit medizinisches Glück. Wenn man den Quali berechnet hätte ohne die Oropharynx-Karzinome, dann hätte ein Quali über, glaube ich, 200.000 Euro gekostet. Und das wäre nicht akzeptabel gewesen. Dann wäre diese Impfempfehlung so schwer kommunizierbar gewesen. Aber was jemanden bewogen hat, eine Erkrankung als wissenschaftliche Begründung für eine Empfehlung aufzunehmen, die nicht in der Fachinformation gelistet ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Sie sagen, das weiß ich nicht, aber da schwingt ja implizit einiges mit.
Cui bono.
Cui bono, wem zum Nutze, ist das ja Latein, das ist also die Frage nach dem Nutznießer eines Ereignisses. Jetzt habe ich natürlich nur Sie hier im Podcast, das ist kein kontroverses Format. Gerade bei solchen Punkten ist es natürlich aber wichtig, dass alle Beteiligten zu Wort kommen können. Ich werde es so machen, dass ich diese Episode dem RKI präsentieren werde, und sollte es dann eine Stellungnahme dazu geben, werden wir euch die natürlich in den Shownotes präsentieren. So, jetzt haben Sie noch angesprochen, diese Rechnung auf 100 Jahre, dass die schwer zu vermitteln sei an Eltern beispielsweise von Jungs, die geimpft werden sollen. Jetzt ist es ja aber so, dass das RKI schon auch den gesellschaftlichen Nutzen natürlich vor Augen haben sollte. Und da ist ja so eine Rechnung auf 100 Jahre vielleicht auch nicht falsch, oder?
Das ist völlig korrekt, dass wir langfristig denken und über die Legislaturperiode hinaus denken schon. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, denken wir, dass Berechnungen aus 1924 heute Wirklichkeit werden? Also da ist der Zeitraum ja doch etwas lang gewählt, dass man ihn über 15, 20, 30, 40 Jahre berechnet, völlig einverstanden. Auch, dass man ihn hypothetisch über 100 Jahre berechnet, auch einverstanden. Aber Zahlen für kürzere Zeiträume wurden damals für unsere Stellungnahme nicht vorgelegt.
Wir sind jetzt schon mittendrin in einer wissenschaftlichen Debatte. Sie haben die Frage aufgeworfen nach Evidenz. Sie haben die Frage aufgeworfen nach wirtschaftlichen Interessenskonflikten. Wenn wir jetzt aber allgemein schauen, manchmal in der Laienpresse, aber auch natürlich in den Gesprächen mit unseren Patientinnen und Patienten, dann bemerkt man manchmal eine ganz kategorische Ablehnung oder eine, die eher so aus einem Bauchgefühl heraus entsteht. Wie kommt es denn dazu?
Ja, schwer zu sagen, das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ich habe ehrlich gesagt nach dieser langen Zeit ehrenamtlicher Tätigkeit für die DGAM das Gefühl, dass die gar nicht so viele sind und dass die häufig so ein bisschen vorgeschubst werden, um auch die wissenschaftliche Diskussion abzukürzen. Schauen Sie, die Masernimpfung ist ja durchaus auch eine Impfung, wo ich jetzt aus hausärztlicher Sicht sagen würde, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Die WHO sagt, die Masernimpfung ist der Best Buy, also Value for Money, anders als jetzt bei der HPV-Impfung für Jungen. Schmales Geld, toller Effekt. Wenn Sie schauen, die Number needed to vaccinate, um einen Todesfall bei einem jungen Kind zu verhindern, liegt bei Masern ungefähr bei 1.000 Impflingen, die zugegebenermaßen zweimal geimpft werden müssen. Woher kann ich das so sagen? Wenn in den Industrieländern Impfdurchbrüche sind, liegt die Sterblichkeit bei den Kindern leider meistens ungefähr bei 1 Promille. Und wenn wir das vergleichen mit der Number needed to vaccinate, um einen Todesfall bei RSV-Impfung zu verhindern, dann werden wir auf ganz andere Zahlen kommen. Und deshalb, Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist best buy laut WHO, und ich würde mich da auch fachlich anschließen, das ist eine der bestvalidierten Impfungen, die einen guten Effekt haben, auch wenn selbstverständlich viele Kinder eine Maserninfektion auch durchmachen können, ohne Schaden zu nehmen, muss man schon sagen, nein, eine Maserninfektion hat Komplikationen und eine Sterblichkeit von 1 Promille finde ich nicht akzeptabel für Kinder. Wenn wir das aber jetzt entsprechend uns anschauen und sagen, wie aus wissenschaftlicher Sicht finden wir die Masernimpfung gut, wird ja auch immer wieder diskutiert oder viele greifen ja auch die Masernimpfung an aus dem besonders impfskeptischen Milieu. Aber wenn wir jetzt einfach einmal schauen, wie viel Prozent der Eltern lassen ihre Kinder gegen Masern impfen, dann können wir erfreut feststellen, 97%. Und wir können auch erfreut feststellen, dass dementsprechend der Anzahl der Totalverweigernden offensichtlich die 5%-Hürde im Bundestag nicht überspringen würde. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Impfgegner, wo alle immer meinen, so genervt zu sein, sondern wir haben eher ein Umsetzungsproblem. Und bei den Masern ist es so, dass eben die zweite Impfung häufig nur noch bei 93% verabreicht wird. Und wir bräuchten aber ungefähr 95%, um die international vereinbarten Ziele zur Masernreduktion zu erreichen. Aber wenn wir uns jetzt die Gesamtzahlen angucken, dann haben wir hierzulande immer noch 500 bis 2500 Maserninfektionen im Jahr und 0 bis 2 Maserntote. Und das war vor Einführung der Impfpflicht. Und da können wir jetzt auch feststellen, eigentlich hätte es gereicht, genauer hinzuschauen, dass die Menschen, die ihr Kind das erste Mal impfen lassen, es auch das zweite Mal impfen lassen. Damit hätte man sehr viel weniger Porzellan in der Diskussion zerschlagen. Die Menschen lieben gute Argumente, wenn ich in der Praxis mit ihnen über das Impfen spreche. Zwänge und Gesetze lieben sie weniger, weil sie dahinter vermuten, dass es keine so guten Argumente gibt.
97% Durchimpfungsrate bei Masern beziehungsweise Zustimmungsrate für die erste Impfung. Sind das denn Zahlen von vor der Pandemie oder nach der Pandemie?
Das sind die Zahlen, die wir, glaube ich, 2019 oder 2018 hat der Spahn, glaube ich, die Impfpflicht eingeführt. Und damals waren die ermittelt. Die ganz aktuellen Zahlen von 2024 kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich.
Ich frage so genau, weil das Thema Impfen natürlich sehr kontrovers und auch polarisierend diskutiert wurde in der Gesellschaft während der Pandemie.
Naja, es ist sicherlich so, das haben wir ja alle gemerkt, dass über die Pandemie die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben worden ist. Über die Lockdowns, jeder ist alleine mit sich in seinem Insta-Algorithmus geblieben, dadurch, dass nur die Kontaktbeschränkungen waren. Und das war ja letztendlich ein großes Sozialexperiment aus guter Absicht und sicherlich auch in weiten Phasen der Pandemie mit gutem Effekt. Aber es ist natürlich schon so, dass über die Pandemie die Menschen sich auch stellenweise radikalisiert haben. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die Kommunikation zu den Corona-Impfungen ist aus hausärztlicher Sicht in manchen Punkten zumindest unglücklich gewesen.
Was meinen Sie da?
Wenn Sie schauen, die Impfung der Kinder. Wir haben damals auch immer wieder von Seiten der DGAM darauf hingewiesen, dass im Altersbereich der über 2-Jährigen bis 15-Jährigen es im Prinzip keine Todesfälle gab. Und trotz alledem sollten Kinder geimpft werden. Und es ist gleichzeitig immer wieder gesagt worden, Impfen sei jetzt ein sozialer Akt. Und wenn man aber ehrlich ist, ging das an den Daten, die uns vorlagen, vorbei. Denn wir wussten bereits seit den Zulassungsstudien, dass der Impfstoff nicht vor der Infektion und damit der Weitergabe des Virus schützt, sondern dass dieser Impfstoff sehr zuverlässig vor schweren Verläufen, Krankenhausaufnahme und Tod schützt. Das heißt, wenn es nach der Evidenz gegangen wäre, hätte man eine Impfpflicht für Pflegeheimbewohnende machen müssen, aber nicht für die Pflegenden. Weil der Impfstoff jeweils einen Helm bedeutet hat für denjenigen, der geimpft ist, aber keinen Regenschirm für denjenigen, der neben ihm steht. Und das habe ich in der Kommunikation so nicht erlebt. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, wurden dem Vorwurf ausgesetzt, irgendwie asozial zu sein. Und im Wesentlichen haben sie aber erstmal sich gefährdet. Und man kann das ja noch weiter denken, ob Geimpfte mit wenig symptomatischen Verläufen eher Spreader sind, weil sie gar nicht merken, dass sie krank sind, oder ob Ungeimpfte eher Spreader sind, die aber möglicherweise, weil sie schwerere Verläufe haben, weil sie nicht geimpft sind. Das ist Spekulation. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hat mir nicht gut gefallen, dass an der Evidenz vorbei kommuniziert worden ist und Druck auf die Menschen ausgeübt worden ist. Das sollte sich in Zukunft und bei der nächsten Pandemie anders gestalten.
Die Impfpflicht kam ja am Ende nicht. Gleichzeitig musste natürlich geschaut werden, dass man möglichst große Durchimpfungen hinbekommt, um eben die Intensivstationen zu entlasten.
Absolut richtig. Und damit mussten die geimpft werden, die am wahrscheinlichsten auf einer Intensivstation gelandet sind, nämlich die Älteren. Und deshalb, wenn Sie mich sozusagen rückwirkend fragen, wie sehen Sie das, was haben wir da richtig und falsch gemacht bei den Impferzählungen mit Covid, würde ich zunächst einmal sagen, die Ständige Impfkommission hat unter dem enormen Zeitdruck und auch dem enormen politischen Druck sich zu einer sehr guten Leistung aufgeschwungen. Da kann man nur Respekt haben. Nichtsdestotrotz muss man rückwirkend sagen, ist natürlich der Nutzen einer Covid-Impfung mit ansteigendem Lebensalter, ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis immer besser geworden. So war das zumindest jetzt bei den Covid-Strains, die für uns relevant waren. Das kann beim nächsten Mal anders sein, aber diesmal war es ja so, dass je älter du warst, desto gefährdeter warst du. Und deshalb war nachvollziehbar, dass man die Älteren impfen wollte. Aber es ist eben eigentlich eine politische Entscheidung gewesen, das Gesundheitspersonal in diese Impfung hineinzuzwingen, unabhängig vom eigenen Lebensalter. Und eine 24-jährige Assistenzärztin wäre krank geworden, aber die landet nicht auf der Intensivstation.
Es waren ja Impfempfehlungen, aber da gibt es von Ihnen auf jeden Fall klare kritische Töne.
Wissenschaftlich begründete Töne, die konstruktiv gemeint sind, denn uns geht es ja allen um die Gesundheit der uns vertrauenden Patientinnen und Patienten. Und deshalb ist wissenschaftliches Denken auch im Impfen absolut angesagt. Deshalb ist es eben auch so, wenn man guckt, wir hatten ja nur auch gesagt, wie das ist mit der Ständigen Impfkommission. Für alle, die sich mit der Struktur nicht so beschäftigt haben, die Ständige Impfkommission ist ein rein ehrenamtliches Gremium, was angesiedelt ist am Robert-Koch-Institut. Und das Robert-Koch-Institut ist wiederum angesiedelt am Bundesgesundheitsministerium. Es ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt. Und ich als Sprecher der Sektion Prävention der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin wünsche mir für die Zukunft weniger, um nicht zu sagen, keine politische Einflussnahme auf die Ständige Impfkommission bei ihrer Entscheidungsfindung. Das haben wir in der Pandemie leider ganz anders erlebt.
Da gab es ja auch eine Stellungnahme der DGAM zu Dezember 2021, wer das nachlesen möchte. Jetzt haben wir viel über Politik gesprochen, aber noch nicht über den Impfstoff an sich.
Ja, wenn wir jetzt gleich über die Corona-Impfung sprechen, ist erstmal eins festzuhalten. Die Corona-Impfungen haben nach wissenschaftlicher Sicht gerade vielen älteren Menschen das Leben gerettet. Dass es überhaupt einen Impfstoff geben würde, der in einem hohen Prozentsatz Krankenhausaufenthalt und Tod verhindert, war überhaupt nicht abzusehen, dass so etwas gelingt. Aber, und da bitte ich um differenzierte Betrachtungsweise und auch um das längere Zuhören, es ist schon so, dass diese mRNA-Impfstoffe Besonderheiten haben. Eine Besonderheit der mRNA-Impfstoffe ist, dass sie in Fettkügelchen daherkommen und wir spritzen diese Fettkügelchen ja in den Delta-Muskel und von dort wandern diese Fettkügelchen. Das wusste man vorher nicht so genau. Dänische Forschende haben herausbekommen, dass diese Liponanosomen, diese Fettkügelchen mit der mRNA, im Blutkreislauf bis zu 4 Wochen nachweisbar sind. Das bedeutet, dass die Liponanosomen über das Lymphsystem in das Blutsystem gelangen und dort bis zu 4 Wochen zirkulieren. Und das erklärt zweierlei. Es erklärt einerseits, warum diese Impfung so extrem gut ältere Menschen vor Krankenhaus und Tod geschützt hat. Weil in jeder Ecke des menschlichen Körpers waren diese Liponanosomen angekommen und waren in den dortigen Lymphknoten bekannt. Es erklärt aber genauso auch, warum zum Beispiel wir über Impfnebenwirkungen reden müssen bei diesen Impfstoffen, mit denen wir vorher so nicht unbedingt gerechnet haben. Warum zum Beispiel Menschen, die sich haben impfen lassen, fern der Impfstelle Lymphknotenschwellungen entwickelt haben, weil eben die Liponanosomen dorthin gekommen sind über den Blutkreislauf. Und deshalb müssen wir ohne Scham vor dem Mund ganz in Ruhe uns die wissenschaftlichen Daten angucken, Transparenz herstellen und damit wir in der Bevölkerung Vertrauen gewinnen, müssen wir schauen, was kann so eine Impfung und was kann so eine Impfung vielleicht auch nicht und was ist der besondere Nutzen einer mRNA-Impfung und was ist vielleicht der besondere Risiko einer mRNA-Impfung. Und da kommen wir aber nicht umhin. In einer freien Gesellschaft muss es möglich sein, darüber zu sprechen und frei zu diskutieren. Das hat natürlich immer das Risiko, dass man selektiv und verzerrt zitiert wird. Aber das sollte uns nicht daran hindern, ehrlich und offen und wissenschaftlich zu diskutieren. Das ist ja gerade die Stärke unserer freien Gesellschaft gewesen, dass wir diskutieren konnten und als Zivilgesellschaft auch Verantwortung übernommen haben in Bereichen, wo der Staat etwas zu schlank geworden war, wie zum Beispiel in einem Katastrophenschutz, Stichwort Maskenbesorgung und Bevorratung.
Auf die Masken würde ich gleich gerne nochmal separat zu sprechen kommen, aber weil Sie gerade auch die Impfstoffe angesprochen haben. Wir haben ja ein eigenes Amboss-Kapitel zu den Covid-19-Impfstoffen, wir haben aber auch ein Kapitel zu Impfstoffen allgemein und da sind dann alle möglichen Subgruppen in eigenen Reitern aufgeführt, Pneumokokken, Meningokokken, FSME, also alle, die es gibt. Ich habe jetzt hier nur die drei als Beispiel genannt und die kann man dann öffnen und dann hat man die einzelnen Impfstoffe in diesen Subgruppen aufgeführt und sieht relevante Informationen, die es dazu zu wissen gibt. Das ist super praktisch, wenn zum Beispiel in der Praxis mal eine sehr konkrete, eine sehr spezifische Frage gestellt wird. Für alle, die das jetzt gerne sich ansehen würden, aber noch keinen Amboss-Zugang haben, kein Problem. Ich habe einen Code für euch. Impfung24 lautet der. Da könnt ihr Amboss aktuell einen Monat kostenfrei testen. Der Testzeitraum endet dann automatisch. Einlösen könnt ihr den Code bis zum 31.01. unter go.amboss.com/amboss-testen. Ich sage es nochmal. Impfung24 und einlösen kann man ihn unter go.amboss.com/amboss-testen. Ihr könnt den Code natürlich auch gerne teilen, das ist gerade für befreundete Hausärztinnen und Hausärzte vielleicht spannend. Wir haben Amboss nämlich grundlegend überarbeitet für die hausärztliche Praxis und es gibt auch neue Konditionen für die Amboss Praxislizenz. Alle Links dazu in den Shownotes. Gut, dann lassen Sie uns doch zurückkehren zu den Masken, die hatten Sie ja gerade angesprochen. Mich würde interessieren, wie haben sich denn so ganz hitzig besprochene und debattierte Punkte auf Ihre Impfgespräche in der Praxis ausgewirkt?
Es ist natürlich so, dass in einer Praxis, ich bin jetzt selbst schon 25 Jahre in derselben Praxis und dadurch kenne ich natürlich Familien in 2, 3 Generationen, sodass ich natürlich diese Veränderung zwar auch mitbekomme, aber sicher abgemildert mitbekomme, weil wenn man eine langfristige therapeutische Bindung hat, wie das ja für uns Hausärztinnen und Hausärzte typisch ist, dann schlägt das nicht so ganz durch. Man kennt sich ja eine Weile. Hm. Und das war auch in der Corona-Pandemie sehr hilfreich, weil wir nicht viele Worte machen mussten bezüglich der Impfaufklärung. Wir haben die Unklarheiten klar adressiert. Wir haben den zu erwartenden Nutzen gemäß der Zulassungsstudien klar adressiert. Und dann haben die Menschen uns vertraut, weil wir in der Vergangenheit auch immer ehrlich mit ihnen waren, was diese Fragen angeht.
Wenn man sich schon lange kennt, dann ist die Sache natürlich klarer. Wie ist das aber, wenn jetzt zum Beispiel neue PatientInnen sich vorstellen? Sagen wir, sie haben eine Mutter vor sich, die hat Sorgen, ihr Kind gegen die Masern impfen zu lassen.
Dann würde ich die Mutter darüber aufklären, dass auch in einem Industrieland mit gut ernährten Kindern die Masernerkrankung immer noch im Einzelfall zum Tod führen kann. Ich würde allerdings auf jegliche Panikmache außerhalb von Masernausbrüchen regional verzichten, weil selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass man durchaus zugunsten einer besseren Schutzwirkung der Masernimpfung die Masernimpfung eher in das Beginn des zweiten Lebensjahres legt als schon nach 9 Monaten. Und ich würde dann entsprechend versuchen, deutlich zu machen, dass natürlich eine Sterblichkeit von 1 Promille nicht viel ist, aber sich am Ende doch addiert. Und als ich meine Weiterbildung begonnen habe, vor 25 Jahren, da war es so, dass noch 1 Million Kinder jedes Jahr an Masern gestorben sind weltweit. Und diese Zahlen sind glücklicherweise ja dank der Impfung erheblich zurückgegangen.
Und schaffen Sie es dann, durch so eine Information skeptische Eltern zu überzeugen?
Ich fahre damit sehr gut. Es ist häufig so, dass wenn man Menschen nicht direkt unter Druck setzt, sondern über eine lange vertrauensvolle Beziehung spricht, dass das dann durchaus Erfolg hat. Bei der Masernimpfung ist es ja so, dass spätestens mit der Einschulung durch die Masernimpfpflicht, die ich persönlich nicht so gut finde, weil ich finde, für die Masernimpfung gibt es so viele gute Argumente, da brauche ich keine Pflicht. Aber durch die Art der Aufklärung schaffe ich eben auch, dass eben schon ein bisschen auch der Raum bereitet ist, dass eine Masernimpfung etwas ist, was mehr nützt als schadet.
Wie viel Zeit können Sie sich für so ein Gespräch nehmen?
Wissen Sie, ich mache auch Raucherentwöhnung. Häufig ist es so, dass es eine Serie von kürzeren Gesprächen ist, so wie ja auch die Raucherentwöhnung immer mal wieder kurz ansprechen hat, die hohe Erfolgsraten. Und so ist es ja auch. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich einer Mutter, die diesbezüglich über Informationen verfügt, die ich nicht unbedingt wissenschaftlich teilen würde, dass ich der jetzt eine Kurzvorlesung halte. Ich beziehe klar Position. Ich respektiere andere Meinungen. Ich korrigiere auch, wo es offenkundig um Falschinformationen geht. Ich leugne aber auch nicht, die Dinge, die jeder im Internet recherchieren kann, wo eben auch klar wird, dass im Bereich des Impfens und der pharmazeutischen Industrie, was ja Corporate Governance und Transparenz und so angeht, durchaus auch noch Luft nach oben ist. Ohne dass wir da in Verschwörungstheorien verfallen, aber es ist ja durchaus so, dass immer wieder auch an die Presse Dinge kommen, wo man Vertrauen verlieren kann. Und aus meiner Sicht ist es so, dass die Menschen, die alle Impfungen grundsätzlich ablehnen, die haben einen Informationsoverkill an Negativität. Und ich bemühe mich, die positiven Aspekte von Impfungen ehrlich und authentisch darzulegen und eben auch damit zu argumentieren, womit ich mich selber impfen lasse oder womit meine Kinder geimpft sind. Damit fahre ich sehr gut.
Wie sprechen Sie mit einer Person, die kategorisch das Impfen ablehnt?
Ja, dann ist das Gespräch sehr kurz. Wissen Sie, es ist ja so, ich erkundige mich, woran das liegt. Ich stehe auch zu, wenn jemand richtige Informationen hat, und ich plädiere dann immer dafür und sage, ich kann verstehen, dass Sie im Moment diese Position einnehmen, auch wenn ich mit Ihrer Position nicht einverstanden bin. Das ist etwas, was mir häufig in der Diskussion, sei es wissenschaftlich oder aber auch gesellschaftlich, fehlt, mal zuhören und verstehen, wie der andere tickt. Und davon fällt einem noch kein Zacken aus der Krone. Man muss nicht einverstanden sein. Und alles, was wir in der Hausarztpraxis machen, ist ja, wir benutzen die therapeutische Beziehung für die Gesundheit der sich uns anvertrauenden Patientinnen und Patienten. Und deshalb ist das ein längerer Prozess. Wenn jemand, der meine Haltung zum Impfen kennt, trotzdem zu mir kommt, lass uns im Gespräch bleiben. Die Menschen wissen ja, was ich über das Impfen denke.
Also Sie einigen sich dann auf ein Agree to Disagree.
Genau, es gibt immer wieder ja Menschen, die auftreten und versuchen, eine Diskussion übers Impfen im Keim zu ersticken, indem sie sagen, das ist jetzt so und wenn du das nicht machst, bist du verkehrt. Dafür ist nochmal wichtig, dass wir vielleicht einmal kurz noch zurückgehen, wie sieht die DGAM die STIKO-Empfehlung? Weil wir Hausärztinnen und Hausärzte sind in einem Spannungsfeld. Die Ständige Impfkommission macht Empfehlungen und manche Mitglieder der Ständigen Impfkommission, wohlgemerkt nicht die Hausärztinnen und Hausärzte, die finden, dass das eine Richtlinie ist, die im Prinzip zu 100% umzusetzen ist. Das ist eine Public Health Betrachtungsweise. Die machen eine Berechnung und sagen, das kriegt jetzt jeder und dann passt das. Das ist weder die hausärztliche Sicht, noch spiegelt es die Rechtswirklichkeit in der Praxis wider. Wir Hausärztinnen und Hausärzte sind ja verpflichtet, vor jeder medizinischen Maßnahme aufzuklären. Aufzuklären über Vor- und Nachteile, über Alternativen, über Risiken. Und das gilt auch fürs Impfen. Da darf ich nicht einfach was weglassen. Dann kläre ich nicht rechtskonform auf. Und deshalb sitzen wir Hausärztinnen und Hausärzte in dem Spannungsfeld, einerseits eine individuelle Aufklärung gemäß bürgerliches Gesetzbuch leisten zu müssen und andererseits die Erwartung einiger Mitglieder der Ständigen Impfkommission, dass alles, was die Ständige Impfkommission empfiehlt, auch zu 100% verimpft wird. Wir von der DGAM stehen auf dem Standpunkt, dass die Ständige Impfkommission den wissenschaftlichen Rahmen definiert, innerhalb dessen wir gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten zu einer Entscheidung kommen, ob wir denn impfen oder nicht.
Wie interpretieren Sie diesen Rahmen, wie Sie sagen?
Naja, es ist sicherlich so, wir müssen doch sehr genau unterscheiden, um welche Impfung es sich handelt. Es gibt Impfungen gegen Tod, es gibt Impfungen gegen schwere Behinderung und es gibt auch Impfungen, die weniger schwere Leiden adressieren. Und dementsprechend dürfen auch Menschen unterschiedlich Prioritäten setzen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht immer oder nicht so oft. Wenn Sie zu mir kommen, Herr Wingert, und Sie sagen, Herr Schneider-Hartert, hier ist mein Impfbuch. Vor 20 Jahren hatte ich das letzte Mal eine Tetanus- und Diphtherie-Impfung. Brauche ich eine Auffrischimpfung? Dann ist das schwer zu sagen. Gemäß den STIKO-Empfehlungen ja. Da sollen wir ja alle 10 Jahre auffrischen. Gemäß der Schweizer Impfempfehlung, Mai. Da wären sie erst nach diesen 20 Jahren dran, weil die Schweizer frischen alle 20 Jahre auf. Und wenn sie Deutschland nach Norden, nach Dänemark oder nach Westen Richtung Niederlande verlassen würden, wäre die Antwort, wir machen keine Auffrischimpfung. Und wenn wir dann die Evidenz hinterfragen, die dahinter steht, landen wir bei einer großen Studie, die wirklich riesengroß war und die festgestellt hat, dass weitere Boosterimpfungen gegen Tetanus nicht zu einer Minderung der Tetanusfälle mehr führen. Weshalb die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, auf ständige Auffrischungen zu Tetanus zu verzichten, weil die Ressourcen im Gesundheitswesen anderweitig besser angebracht sind.
Also Sie sehen die Impfempfehlungen keinesfalls gleichzusetzen mit einer Leitlinie.
Nee, das wäre jetzt, wenn das sozusagen so steht, Schneiderer, das sagt STIKO, keine Leitlinie, das wäre falsch.
Okay.
Das ist wie jede andere Leitlinie auch der wissenschaftlich begründbare Rahmen, innerhalb dem entschieden wird. Das ist eine Leitlinie, aber keine Richtlinie. Denn evidenzbasierte Medizin bedeutet ja das Benutzen der bestmöglichen Evidenz und, das wird ja gerne vergessen, das Anwenden der externen Evidenz auf den einzelnen Fall, auf den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin und ihrer persönlichen Wertvorstellung. Die WHO definiert ja auch Gesundheit auch als seelisches Wohlbefinden. Und deshalb sollten wir sehr schauen, dass wir den Menschen, die sich uns anvertrauen, mehr nutzen als schaden. Und dazu gehört auch, sie zu respektieren und auch ihre seelische Gesundheit zu achten.
Glauben Sie, Sie impfen mit dieser Strategie mehr als andere allgemeinmedizinische Praxen?
Ja, wobei auch da wiederum zu sagen ist, auch das muss man wieder differenziert betrachten. Ja, bei Impfungen, von denen wir selbst überzeugt sind, haben wir damit höhere Impfraten. Aber das bedeutet selbstverständlich auch, dass Impfungen, deren Evidenz eben nicht so stark ist, bei uns sicher unterdurchschnittlich verimpft werden. Sowohl als auch. Und das ist halt das Ergebnis einer ergebnisoffenen, gesetzeskonformen Aufklärung. Und darauf haben die Patientinnen und Patienten recht. Und sämtliche kommunikativen Tricks verbieten sich, weil das die Arzt-Patienten-Beziehung belastet. Und wir Hausärztinnen und Hausärzte machen immer wieder die Erfahrung, dass eine langjährige, vertrauensvolle Beziehung schneller zu besseren Ergebnissen führt, als wenn man versucht, die Patientinnen und Patienten durch eine geschickte Gesprächsführung in die eigene Entscheidungsrichtung zu bringen, also in die von uns Therapeuten. Aber es geht ja darum, dass wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten eine Entscheidung treffen. Dieses Shared Decision Making ist ja ein absoluter Kernwert in der Medizin, aber insbesondere auch in der Haushaltspraxis.
Sie beziehen sich ja da gerade auf einen Artikel, nehme ich an, aus dem Deutschen Ärzteblatt von 2019, den ich Ihnen im Vorfeld zu diesem Gespräch zugesendet hatte. Impfberatung in der Praxis heißt der, professionelle Gesprächsführung, wenn Reden Gold wert ist. Geschrieben haben den Professor Cornelia Betsch und Dr. Eckert von Hirschhausen. Und da geht es eben ganz konkret darum, wie man so ein Gespräch führen kann. Da wird ein 5C-Modell vorgestellt und es gibt auch so ganz klare Empfehlungen, wie man in ein Impfgespräch hineinführen kann. Ich setze euch einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Sie, Dr. Schneider-Rathert, scheinen ja jetzt nicht so begeistert gewesen zu sein von dem Artikel.
Also selbstverständlich kenne ich Frau Professor Dr. Bitsch als jemanden, der in diesem Bereich forschend und publizierend führend ist. Und Eckart von Hirschhausen ist ja da auch entsprechend vielen Dingen vorneweg kommunikativ dabei. Aber schauen Sie, wenn ich ein Gespräch mit Ihnen beginnen soll mit heute ist Ihre Impfung fällig, fühlen Sie sich gut?
Naja, man kann das ja auch anders machen. Man kann sagen, Dr. Schneider-Rathert, heute ist mal wieder Ihre Impfung fällig.
Ja, aber jetzt frage ich Sie, das ist ja eine vorweggenommene Entscheidung. Bei mir hieße das so, Herr Winghardt, die ständige Impfkommission, die Impfungen auf ihre wissenschaftlich prüft, empfiehlt für Sie im Alter von x Jahren die Impfung Y. Möchten Sie sich impfen lassen, haben Sie dazu Fragen. Das ist aus meiner Sicht etwas anderes, als das ist jetzt fällig. Und selbst wenn man es freundlich sagt, wenn etwas fällig ist, also wenn ich fällig bin, wenn etwas überfällig ist, also das ist etwas, was sich bei uns in der Praxis so nicht bewährt.
In dem Artikel heißt es ja, dass es den PatientInnen Sicherheit geben würde, einen Standard festzulegen, der ihnen dann aber immer noch erlaubt, nachzufragen und Nein zu sagen. Sie haben jetzt natürlich das Shared Decision Making angesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt heutzutage. Aber manchmal ist es ja auch so, dass sich PatientInnen das gar nicht wünschen, sondern eher Sicherheit und eine klare Linie seitens der Ärztin, des Arztes.
Das ist korrekt. Patientinnen und Patienten haben das Recht darauf, auf die Aufklärung zu verzichten. Und so habe auch ich Patientinnen und Patienten, die sagen, oh, die STIKO empfiehlt das, dann will ich das auch. Andere sagen, die STIKO empfiehlt das und was empfehlen Sie? Und so werden die Patientinnen und Patienten so bedient, wie sie sich entscheiden. Aber sie müssen erst einmal die Möglichkeit haben und eingeladen sein, sich wirklich eine Meinung zu bilden. Aber woran es fehlt, sind gute Aufklärungsmaterialien, die im Sinne der S3-Leitlinie Patientinnen und Patienteninformation auf einen Blick jemandem zeigen, ist diese Impfung der Hammer, die muss ich unbedingt haben. Oder ist diese Impfung was, was nett zu haben ist? Oder ist diese Impfung was, wo man vielleicht auch sagt, das ist noch nicht so weit erforscht, dass ich mich unbedingt in die erste reinstellen würde? Und dazu brauchen wir eigentlich, Sie hatten auch die Frage gestellt, wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Das ist ein weiterer Punkt, der nicht so ganz gut läuft in unserem Land, weil wir Hausärztinnen und Hausärzte haben einen wesentlichen Interessenskonflikt und alle anderen impfenden Ärztinnen und Ärzte auch und auch die Apothekerinnen, denn die Beratung zur Impfung wird in keiner Art und Weise vergütet. Vergütet wird nur die Durchführung der Impfung, was natürlich möglicherweise die Entscheidungsfindung als Interessenskonflikt beeinträchtigt. Und das ist natürlich auch schlecht, weil Patientinnen und Patienten, die sowas wissen, möglicherweise dann eben misstrauisch werden, wenn ich sage, Herr Wingert, die nächste Impfung ist fällig. Und sie denken, die nächsten 5 bis 10 Euro Schein mehr bringen ja die Impfung meistens gar nicht in meine Tasche. Und deshalb wäre es eigentlich günstiger, wenn das, was wirklich Zeit kostet, entsprechend honoriert wird, nämlich die Impfaufklärung. Und selbstverständlich ist eine Impfung auch eine ärztliche Tätigkeit und braucht Finesse und sonst was. Aber der Zeitaufwand der konkreten Durchführung der Impfung ist ja in der Regel vergleichbar gering im Vergleich zu einem Aufklärungsgespräch, was rechtlich Normen genügt und nicht nur sagt, das ist jetzt fällig. Und wenn man dann auch noch das liest, man soll sich ja am Anfang selbst überzeugen. So steht in dem Artikel im Ärzteblatt drin, sie gehen so davon aus, dass Impfen der Standard ist.
Ja, ich habe den Artikel gerade hier vor mir liegen. Da steht zum Einstieg, heute ist Ihre Impfung fällig. Dieser Einstieg führt zu einer höheren Impfbereitschaft, als wenn Sie fragen, ob der Patient heute eine Impfung möchte. Sie gehen so davon aus, dass Impfen der Standard ist. Dies gibt den Patienten Sicherheit und erlaubt ihnen immer noch nachzufragen oder Nein zu sagen.
Ich gehe von gar nichts aus. Ich bespreche mit Patientinnen und Patienten, was für und gegen eine Impfung spricht. Und manchmal ist der Standard, dass wir es machen und manchmal ist der Standard, dass wir es lassen. Und diese a priori Voraussetzung, ich überzeuge mich selbst, alles muss immer sein, das wird auch den einzelnen Menschen nicht gerecht. Wie sollen Sie denn einem Menschen eine Impfung empfehlen, wo bekannt ist, mit Blackbox-Warning in den Vereinigten Staaten? Es macht Guillain-Barré-Syndrom. Jedenfalls wird es als Blackbox-Warning in den Vereinigten Staaten und auch bei uns in der Fachinformation steht drin. Nach Shingrix Impfung ist festzustellen, dass bei einer von, ich glaube es waren 167.000 Impfungen, ein Guillain-Barré-Syndrom auftritt. Ob nun weil, wegen oder wie auch immer. Aber die Aufsichtsbehörden haben diese Daten gesichtet und haben darauf bestanden, dass das in die Fachinformation kommt. Wie soll ich denn jetzt einem Menschen sagen, dass er sich unbedingt impfen lassen muss gegen Gürtelrose, wenn jemand in seinem Umfeld ein Guillain-Barré-Syndrom schon mal erlebt hat? Egal, ob nach Impfung oder nach Virusinfekt oder was auch immer. Und deshalb braucht es einfach Respekt vor den einzelnen Menschen. Die sind nicht alle doof. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit den Menschen weiter im Gespräch bleiben und manchmal gelingt es, manchmal nicht, aber auch ich habe unter meinen Patientinnen und Patienten, ja, sogenannte Querdenker, die sagen stellenweise selber, sie denken ja, ich bin mit dem Aluhut unterwegs. Wir kommen aber miteinander klar, im gegenseitigen Respekt. Wir wissen, wo wir uns begegnen können und wo das Verständnis für den anderen auch endet. Und trotzdem bleiben wir im Gespräch und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Impfstoff gegen die Gürtelrose. Jetzt als Beispiel Shingrix. Da gibt's ja diese Blackbox-Warning, wie Sie sagen. Also in den USA werden ja so schwerwiegende Arzneimittel-Nebenwirkungen gekennzeichnet. Wie würden Sie jetzt über so eine Impfung, über so einen Impfstoff aufklären?
Ich muss aufklären, dass die Gürtelrosenimpfung nach dem, was wir heute wissen, sehr, sehr gut schützt vor einem Auftreten einer Gürtelrose. Aber ich muss eben auch aufklären, dass in den Sicherheitsdaten ein Risikosignal für Guillain-Barré-Syndrom aufgetreten ist, was dazu führt, dass in den Vereinigten Staaten es diese Blackbox-Warning gibt. Und ich sage dann auch, wissen Sie, das ist super selten. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich hatte noch keine Gürtelroseninfektion. Ich bin ja nur schon lange vor der Impfung oder der Einführung der Impfung tätig. Ich hatte noch keine Gürtelroseninfektion, die mir auch nur annähernd so viel Kopfzerbrechen gemacht hat wie ein Guillain-Barré-Syndrom. Und dementsprechend ist das aufzuklären. Juristen sagen ja manchmal etwas wirklichkeitsfremd, bis zu 1 zu 1 Million ist aufzuklären. Da ist das deutlich drüber.
Wenn Sie mir als Laie das jetzt so erklärt hätten, hätte ich mich vermutlich nicht impfen lassen.
Ja, und?
Naja, es gibt ja eine Impfempfehlung von der STIKO für chronisch Kranke über 50, für gesunde Personen über 60. Und es gibt ja auch Komplikationen wie Neuralgien nach Zoster, die sind ja schwerwiegend.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem unterschiedlichen Verständnis der STIKO-Empfehlung. Die STIKO-Empfehlung ist eine Leitlinie, von der im Einzelfall abgewichen werden kann. Und Sie dürfen sich dagegen entscheiden.
Das verstehe ich, aber wenn man natürlich jetzt so aufklärt mit Blackbox-Warning in den USA und so weiter, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand sagen würde, okay, mache ich, die Impfung nehme ich jetzt.
Ja, aber was verlangen Sie denn jetzt von mir, dass ich nicht rechtskonform aufkläre?
Nein.
Ich muss darüber aufklären, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und wissen Sie, Herr Wingert, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Nachfrage, weil Sie jetzt deutlich herausgearbeitet haben, in welcher unangenehmen Gemengelage wir Hausärztinnen und Hausärzte solche Gespräche führen. Rechts sitzt der Jurist und sagt, du musst es aufklären. Links sitzt ein Public Health Wissenschaftler, der sagt, wir haben es aber empfohlen, nachdem wir es gründlich geprüft haben.
Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr schwierig vor, aber laufen Sie da jetzt nicht auch Gefahr, Ihre eigene Überzeugung Ihren Patientinnen und Patienten aufzudrücken?
Das ist jetzt sehr spannend. Eben hatten Sie mich aufgefordert, meine Überzeugung den Patientinnen aufzudrücken, damit sie sich impfen lassen. Aber wenn das Ergebnis nicht passt, finden Sie es unangenehm.
Naja, ich will eben darauf aufmerksam machen, dass man immer die Möglichkeit hat, so aufzuklären, dass was stattfindet und so aufzuklären, dass was nicht stattfindet.
Jein. Viele Menschen sind gut informiert und wissen das auch einzuordnen. Ich bin gegen jegliche Form von Manipulation, sowohl im Positiven wie im Negativen. Und es ist aber einfach so, das werden Sie auch der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin zur Herpes-Zoster-Impfung entnehmen können. Da gibt es auch wissenschaftlich begründete Bedenken. Und dementsprechend fällt die Aufklärung hier auch anders auf, weil es anders ist. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer, schauen Sie, die Shingrix-Impfung hat in den Zulassungsstudien einen nennenswerten Anteil dazu geführt, dass Menschen ihren Alltagsverpflichtungen nicht mehr nachgehen können. Bei dem Guillain-Barré-Syndrom kann ich mich ja zur Not zurückhalten und einfach hoffen, dass bis zur Rente ich nicht 167.000 habe und nicht frühzeitig das auftritt. Aber ich komme mit der Variante, das ist ein gut verträglicher Impfstoff, nicht durch, wenn doch jeder Fünfte bis Zehnte zurückkommt und sagt, ich konnte eine gewisse Zeit meinem Alltag nicht nachgehen. Und das müssen Sie aufklären. Also das ist ja auch, wissen Sie, das hängt ja auch immer von den persönlichen Erfahrungen ab. Es gibt Menschen, kennen Menschen mit schweren Gürtelrosenverläufen und die wollen sie auf jeden Fall impfen lassen. Die haben davor Sorge. Und dann gibt es Menschen, die kennen Menschen mit Guillain-Barré-Syndrom und die haben davor Sorge. Es macht doch keinen Sinn, dass ich die Menschen überrede. Wir sind wirklich Freunde vom Shared Decision Making. Und wir wollen weder im einen noch im anderen die Menschen manipulieren, sondern ihnen helfen, eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Und völlig klar ist ja auch, dass wir nicht völlig neutral aufklären können. Wenn die Menschen sagen, und was denken Sie? Ja, dann sage ich, was ich denke. Das erwarten Sie auch von mir. Das würden Sie auch bei einer Operation oder bei einem Medikament auch erwarten. Das heißt, natürlich habe ich als Arztpersönlichkeit etwas mit der Impfentscheidung meiner Patientinnen und Patienten zu tun, sonst könnten Sie sich auch mit ChatGPT unterhalten. Ich sage immer erstmal, ich bin gesetzlich gehalten, Sie über die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission aufzuklären. Das ist für Sie empfohlen, möchten Sie was darüber wissen. Und dann kommen wir ins Gespräch.
Okay.
Und dann wird jeder und jede so aufgeklärt, wie er oder sie es möchte. Bei manchen ist es ganz kurz, die nehmen das Menü so, wie es angeboten wird, bei anderen ist es länger, aber das ist ja der Sinn der Aufklärung. Und das ist eben auch nicht diskutierbares, hausärztliches Proprium, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir sprechen mit unseren Patientinnen und Patienten ganz offen, ganz direkt und bieten die Informationen an, die gefragt sind.
Lassen Sie uns das doch mal ganz genau und konkret anschauen. Gibt es denn sowas wie Evergreens, die häufigsten Sorgen?
Der Klassiker der letzten Jahre war natürlich die Corona-Impfung. Und da ist es halt so, dass ja einfach auch sehr vieles, was ein neuer Impfstoff ist, unklar ist. Mit das Härteste, was ich gehört habe, ist, dass die Impfstelle magnetisch ist, wenn man die Menschen mit einem mRNA-Impfstoff geimpft hat. Und das sollte durch Videos bewiesen werden, wo ein Schlüssel auf dem Deltoidius klebt. Naja, das ist dann schwierig. Auch da gilt es, das aus psychologisch-empathischer Sicht zu betrachten. Was muss in einem Menschen vorgehen, dass er das glaubt?
Was antworten Sie denn auf sowas? Also jetzt mal angenommen, ich hätte Ihnen gerade dieses Video gezeigt und wäre davon überzeugt, dass das stimmen würde.
Ich würde erst einmal fragen, was befürchten Sie, selbst wenn es so wäre, dass der Arm magnetisch ist? Was befürchten Sie? Was verbinden Sie damit? Was bedeutet das für Sie? Weil ich muss ihn erst mal verstehen, um gegebenenfalls einen Ansatzpunkt zu bekommen, um zu einer realitätsbezogenen Wahrnehmung zu kommen. Aber das Wichtige ist eben immer erst mal zu verstehen und nicht gleich zu werten. Und da muss jeder und jede für sich selber wissen, wie viel Zeit ist dafür in der Praxis und wie schätze ich meine Chancen ein, dass sich daran was ändert. Und manchmal muss man Dinge auch stehen lassen. Man muss nicht immer in allen Punkten einverstanden sein. Und jeder Mensch hat sowieso eine eigene Sicht auf die Welt und kreiert sich seine eigene Wahrheit. manchmal muss man auch ertragen, dass man grob verschiedener Meinung ist. Solange man deshalb nicht ins Körperliche gegeneinander kommt, können wir das gut aushalten.
Das ist jetzt der Inhalt. Wie gestalten Sie Ihre Gesprächsführung?
Also erstmal geht es darum, dass man die Menschen ausreden lässt, dass man sie während sie sprechen bestätigt und dass man dann die Sachen zusammenfasst. Also ich habe verstanden, dass Sie Sorge haben, dass es Ihre Gesundheit schädigen könnte, wenn Sie eine Corona-Impfung bekommen und die Impfstelle magnetisch ist und Sie befürchten, dass Sie dann Krebs bekommen. Und dann würde man eben versuchen, darauf einzugehen. Und vor allem auch natürlich dann erstmal nochmal versuchen, an den Punkt zurückzugehen, wo diese Überzeugung entstanden ist, damit man es genauer versteht. Aber auch da, wie gesagt, man muss gucken, wann das in der Praxis geht und wann man dafür Zeit hat. Und manchmal hat man dafür auch keine Zeit.
Ja, das glaube ich. Man hat ja im Schnitt 7 Minuten, so um die 7 Minuten in der allgemeinmedizinischen Praxis pro Person. So ein Gespräch dauert doch aber locker eine Stunde.
Nee, eine Stunde dauert das nicht. So viel Zeit haben wir ja auch nicht.
Ich denke.
Das macht ja aber auch nichts. Wissen Sie, man kann ja auch erstmal einen Cut setzen. Deshalb gefällt mir das nicht mit, heute ist Ihre Impfung dran. Wir haben ja eine dauerhafte Beziehung zu unseren Patientinnen und Patienten. Die kommen immer und immer wieder. Wir haben immer wieder die Gelegenheit, jemanden zu impfen. Und der Schaden, der eintritt, wenn jemand mal 1 Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre später gegen eine Erkrankung geimpft ist, ist in vielen Fällen nicht statistisch signifikant nachweisbar. Denken Sie an die unterschiedlich in Europa empfohlenen Auffrischintervalle für Diphtherie und Wundstarrkrampf, die zwischen nach 4 Impfungen ist für immer Schluss in Dänemark, nach 6 Impfungen ist für immer Schluss in den Niederlanden und Großbritannien und alle 20 Jahre frischen wir im mittleren Lebensalter auf und alle 10 Jahre frischen wir auf in Deutschland. Und dementsprechend, wir brauchen auch eine gewisse Lockerheit. Wir müssen nicht exakt auf den Punkt jetzt impfen, sondern wir können auch Dinge reifen lassen. Und man kann auch sagen, heute werden wir uns nicht einig werden. Mir war wichtig, dass Sie wissen, diese Impfung hat diesen und jenen Nutzen. Ich habe von Ihnen verstanden, dass Sie bei Ihrem derzeitigen Informationsstand diese Impfung ablehnen, weil Sie diese und jene Befürchtung haben. Und dabei belassen wir es heute erstmal.
Und beim nächsten Aufeinandertreffen?
Dann würde ich nachfragen, ob sich was verändert hat.
Und wenn sich nichts verändert hat, würden Sie dann etwas nachdrücklicher überzeugen?
Das kommt darauf an, wie wichtig es ist. Je älter ein Kind wird, was nicht gegen Masern geimpft ist, desto unruhiger werde ich dann auch. Aber auch da geht es ja erstmal nicht um mich. Und je wichtiger ich eine Impfung finde, umso mehr Zeit investiere ich. Und je marginaler der Nutzen einer Impfung ist, umso weniger Zeit investiere ich. Und das ist einfach unterschiedlich. Da bitte ich um Verständnis und da scheue ich keine wissenschaftliche Diskussion, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt zwischen der Wirkung einer Polio-Impfung in einem Polio-Ausbruchsgebiet und einer Impfung gegen Gürtelrose. Und auch da ist es ja so, wissen Sie, wir wollen doch alle in Frieden in Europa weiterleben. Das wird uns ja nirgendwo bewusster als dieser Tage. Und da ist die Europäische Union ein großartiges Friedensprojekt in den letzten Jahrzehnten gewesen und hat diesem Kontinent im Bereich der EU eine Friedensperiode ohne Beispiel in der Geschichte geliefert. Und nehmen wir mal die Rotavirus-Impfung. Die Rotavirus-Impfung ist in Frankreich vom Impfkalender genommen worden, weil dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Risiko, dass nach der Rotavirus-Impfung eine sogenannte Invagination, also eine Darmeinstülpung, die sich manchmal von selber wieder regelt, manchmal aber auch eine Operation bei den Kindern erfordert, das wird anders beurteilt als hier bei uns in Deutschland. Wenn wir ehrlich sind, muss ich Sie darüber aufklären oder möchten Sie das nicht wissen als Vater, bevor Sie Ihr Kind impfen lassen, dass die Impfung, die ich Ihnen gerade wärmstens empfehle, in Frankreich nicht im Kalender steht aus diesem Grund. Ich gebe zu, ich mache die Sache schwieriger, aber so einfach ist es eben nicht. Und wissen Sie, ich kann doch nicht Ihnen sagen, dass diese Impfung ohne Zweifel absolut sinnvoll ist, wenn in einem Nachbarland mit vergleichbaren Lebensbedingungen, mit vergleichbar finanziertem Gesundheitswesen dieselbe Impfung aus anderen Gründen gestrichen worden ist. Da wünsche ich mir einfach mehr Offenheit, dass wir darüber ins Gespräch kommen und dass das keine Majestätsbeleidigung ist, mal über den Grenzzaun zu gucken, und den wir ja Gott sei Dank nicht mehr haben, wenn nicht gerade Olympische Spiele sind, über die Grenze zu gucken zu unseren Nachbarn und zu schauen, wie machen die das einfach. Wir in der DGAM nennen das Best Practice.
Während der Corona-Pandemie waren wir ja alle mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Da gab es kein Best Practice. Wie blicken Sie denn zurück, wie wir in Deutschland die Corona-Pandemie gemeistert haben?
Gemischt. Auf der einen Seite eine große Dankbarkeit für die Praxisteams, die Unglaubliches geleistet haben, die Hygienemaßnahmen hochgefahren haben, in Zeiten, wo es stellenweise noch nicht mal die entsprechenden Schutzmaterialien gab, eine hohe Anpassungsleistung. Das war wirklich prima. Auch am Anfang der Pandemie eine hohe Solidarität. Patientinnen und Patienten sind in die Praxis gekommen, haben selbst genähte Masken abgegeben fürs Team. Da war ganz viel auch positive Energie, die natürlich über die Dauer der Pandemie wie immer bei solchen Dingen nachgelassen hat. Aber letztendlich macht mich vor allem sehr bedenklich und nachdenklich, dass die hausärztliche Kompetenz in dieser Pandemie in den Gremien und in der Politik noch nicht richtig angekommen ist. Hausärztinnen und Hausärzte haben in der Pandemie 90% aller Corona-Infizierten abschließend behandelt oder irgendeine andere Fachgruppe. Und gleichzeitig waren aber Vertreterinnen und Vertreter der Allgemeinmedizin nicht in den entsprechenden wissenschaftlichen Gremien vertreten, kein einziger. Und selbst in dem neu geschaffenen Gremium für zukünftige Pandemien ist die Allgemeinmedizin immer noch nicht vertreten. Das ist ein Zustand, der für Hausärztinnen und Hausärzte völlig unverständlich ist, denn wir haben gerade mit unserem Pragmatismus den Verlauf der Pandemie positiv beeinflussen können. Deutschland hatte ja das Glück, nicht als erstes von der Pandemie betroffen zu sein und war deshalb aus anderen Ländern gewarnt, wie die Verläufe auch aussehen können. Straßburg, Bergamo, New York. Und wir haben uns erfolgreich vorbereitet. Wir haben mit den Dingen, die uns zur Verfügung standen, mit Sinn und Verstand unsere Praxen weitergeführt. Wir haben die Leistungsfähigkeit des hausärztlichen Sektors sehr klar unter Beweis gestellt. Und wir haben die Corona-Impfungen sehr effizient durchgeführt zu einem Spottpreis, ungefähr 10% von dem, was die Impfzentren verbraucht haben.
Ich würde zum Schluss gerne noch eine Frage zu Impfnebenwirkungen stellen. Wie schätzen Sie denn unsere Systeme zur Erfassung von Impfstoffnebenwirkungen ein?
Die sind ganz klar ausbaufähig. Da gibt es aus meiner Sicht verschiedene Umsetzungshürden. Das eine ist, dass auch das wiederum völlig unbezahlte Arbeit ist. Diese Impfnebenwirkungsmeldung wird ja nicht vergütet, soll genauso wie die Impfaufklärung auch alles für umsonst gemacht werden. Das wäre aber nicht so schlimm, wenn es nicht so bürokratisch wäre. Wenn man mit einem Mausklick die Dokumentation, die man bereits hat, rüberschicken könnte, dann wäre die Dokumentation von Impfnebenwirkungen, die Erfassung von Impfnebenwirkungen sicherlich besser. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich auch immer wieder erleben, dass stellenweise die Meldung von Impfnebenwirkungen auch manchmal gar nicht so gewollt ist. Ich erinnere mich an eine Fernsehdiskussion beim MDR, die ich mit einem STIKO-Mitglied und Politikerinnen während der Pandemie geführt habe, wo der kinderärztliche Kollege gesagt hat, wie soll denn das sein? Links geimpft und rechts in der Achse sind die Lymphknoten dick. Das ist doch völlig ausgeschlossen. Und wenn wir so an die Erforschung von Impfnebenwirkungen drangehen und eben übersehen haben, dass wir noch gar nicht wussten, dass dieser Impfstoff bis zu 4 Wochen in der Blutbahn zirkuliert, dann ermutigen wir natürlich auch nicht Kolleginnen und Kollegen, Dinge zu melden, weil sicherlich mancher Kollege, manche Kollegin auch gar nicht in die Ecke gedrängt werden möchte, irgendwie Impfungen feindlich gegenüberzustehen. Was wir brauchen, ist eine viel offenere Diskussion über Impfnebenwirkungen und erstmal die vorurteilsfreie Erfassung von Daten, um dann zu schauen, ob sich Muster ergeben. Und bevor das jetzt so rüberkommt, wie hier in Deutschland, funktioniert das ja alles nicht. Was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, trotz allem war, dass wir herausgefunden haben, dass eben AstraZeneca für jüngere Frauen kein guter Impfstoff ist. Und ich wünsche mir eben, also wir haben eine Erfassung von Impfnebenwirkungen, die ist keineswegs perfekt. Ich wünsche sie mir unbürokratischer und auch eine deutliche Ermutigung seitens der Aufsichtsbehörden, die Dinge zu melden, ohne sie vorher intellektuell geprüft zu haben. Weil wir haben ja nun eben gerade auch bei den Corona-Impfstoffen gelernt, dass die sich anders verhalten, als wir es vorher wussten und dementsprechend auch Dinge machen können, die wir vorher nicht für plausibel gehalten.
Dr. Schneider-Rathert, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen?
Ich würde mir sehr viel Offenheit wünschen auf allen Seiten, Geduld im Miteinander, sehr, sehr viel mehr Transparenz. Ich würde mir eine Unabhängigkeit der Ständigen Impfkommission von der Politik und von der pharmazeutischen Industrie wünschen, vergleichbar dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht so eingebildet sind, dass wir mit unseren europäischen Nachbarn schauen, welche Impfstrategien unsere europäischen Nachbarn haben und welche sich dort bewährt haben, so dass wir schauen, was ist denn der sinnvollste Weg? Manchmal ist ja auch weniger mehr, aber zumindest weniger nicht weniger. Und wenn wir dann noch hinkriegen, dass die Forschung zu Impfstoffen wie zu anderen medizinischen Fragestellungen auch mit öffentlichen Geldern finanziert wird, dann werden wir auch Ergebnisse erhalten, die mehr über die Zweifel erhaben sind, unter Interessenskonflikten publiziert worden zu sein, als das bislang der Fall ist.
Sagt Dr. Wolfgang Schneider-Rathert, Sektionssprecher Prävention der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Herzlichen Dank, Herr Winghardt.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Hier nochmal der Hinweis auf unseren Gratis-Monat Amboss. go.amboss.com/amboss-testen und der Code lautet Impfung24. Läuft von alleine aus, braucht man sich nirgends mehr abmelden. Probiert's doch einfach mal aus. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr Amboss weiterempfehlt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.